Herzlich willkommen zum AdsDrive PPC Insights Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights, heute mit Lara
und Mike.
Heute haben wir wieder mal ein sehr spannendes Thema und wir sprechen über Targeting-Strategien für Social Media Ads. Und Lara, wir reden im Zusammenhang mit Targeting sehr viel von Prospecting versus Retargeting. Was versteht man denn eigentlich darunter?
Ich glaube, das ist so immer das Grundlegende, wo zwischen man natürlich auch unterscheidet. Ne? Also ich würde mal anfangen mit Retargeting, weil das eigentlich fast leichter zu erklären ist, auch wenn das ein bisschen nischiger ist. Aber jeder kennt das, glaube ich. Man war auf einer Seite in einem Online-Shop und hat sich da Schuhe angeguckt, vielleicht irgendwelche Sneaker, und die Sneaker folgen einem dann überall hin. Das ist im Grunde genommen Retargeting. Also dieses Phänomen, dass jemand, den ich schon kenne, beispielsweise weil er eben meine Webseite besucht hat, aber der vielleicht dann eben nichts gekauft hat, die Schuhe zum Beispiel nicht gekauft hat, dass derjenige dann so lange mit Anzeigen bespielt wird, bis er vielleicht diesen Kauf doch noch tätigt. Da spricht man im Grunde genommen von Retargeting, also Nutzer und Audiences, die mir auf irgendeine Art und Weise schon bekannt sind. Prospecting ist dann genau das Gegenteil. Das sind Leute, die haben im Grunde genommen noch gar nichts mit mir zu tun gehabt. Die wissen nicht, wer ich bin, dass ich Schuhe verkaufe. Die haben vielleicht noch nicht mal drüber nachgedacht, dass man Schuhe kaufen könnte. Und die sind halt einfach Leute, die ich erreichen möchte, weil die vielleicht eben bestimmte Interessen haben oder weil die halt eben in meine Zielgruppe fallen, aber die kennen mich nicht. Und dann spricht man eigentlich wirklich so von Prospecting, manche sagen auch so ein bisschen Outreach oder Outbound, wenn das Ganze dann halt eben auch nachher zu einem Lead oder zu einem Käufer wird. Aber es sind einfach Leute, die ich nicht kenne und die mich auch nicht kennen.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema Retargeting. Da gibt es ja auch verschiedene unterschiedliche Typen oder auch Events, auf die man optimieren kann. Was sind denn üblicherweise so die gängigen Events oder auch Audiences, auf die man da geht?
Genau, also wir sprechen ja jetzt erstmal über Social Media Ads, oder wir sprechen ja im Grunde genommen heute nur über Social Media Ads. Da gibt es für das Retargeting erstmal Leute, die mir auf meinen Social Media Plattformen folgen oder die mal einen Post von mir geliked haben. Also Leute, die mit meinen Profilen interagiert haben. Wenn ich jetzt ein Instagram-Profil habe, ne, die da vielleicht irgendwie sich ein Video angeguckt haben, die eben meine Follower sind, die regelmäßig meine Posts liken, kommentieren, wie auch immer. Leute, die vielleicht auf meiner Webseite noch gar nicht waren, aber die irgendwie so ein gewisses Interesse an meinem Content auf Instagram zeigen. So diese Video-Views sind auch oft so ein klassisches Segment, das man nutzen kann, um vorzusortieren. Ja, vielleicht ist es für mich relativ schwierig, meine Audience zu definieren. Dann kann ich auch oft erstmal breiter reingehen, mache vielleicht erstmal so ein kleines Video, wo ich auf die Leute zugehe, irgendwas anteaser, und dann mache ich danach vielleicht ein Follow-up und schalte noch meine Anzeige hinterher. Ach Mensch, ich habe ja gesehen, nach dem Motto, du interessierst dich für Jogging, dann kauf jetzt bei mir den Jogging-Schuh oder ähnliches. Also diese klassische Vorqualifizierung, da kann man dann eben mit Video-Views arbeiten.
Gibt es denn eigentlich so aus deiner Sicht eine kritische Masse, die man erreichen sollte, um Retargeting zu schalten?
Es gibt immer die kritische Masse der Plattformen schon. Ja, das heißt, die sagen ganz oft, man braucht mindestens eine Audience von 1000 Leuten. Vorsicht, wenn es halt eben um Website-Nutzer zum Beispiel geht, dann sind das meistens nicht 1000 unique User, die auf meine Seite pro Tag kommen, sondern ich muss ja immer bedenken, wenn ich zum Beispiel Webseitenbesucher wieder ansprechen möchte, dann ist auch da immer die Voraussetzung, dass die dem Tracking zugestimmt haben, dass die ihre Cookies auch nicht löschen. Das heißt, die Audience ist dann meistens sehr, sehr viel kleiner als diese 1000 unique Visits, die ich vielleicht auch tatsächlich dann irgendwie hatte. Da muss man in der Regel schon immer ein bisschen länger warten, bis diese Audience dann die kritische Masse erreicht hat. Aber so kommt echt auf die Plattform an. Aber 1000 ist eigentlich schon so ein bisschen so diese Mindestvoraussetzung, die viele auch ansetzen. Und mehr ist immer besser. Ja, weil wenn ich mehr habe, dann kann ich besser segmentieren. Dann kann ich nicht nur auf die Leute gehen, die im Allgemeinen auf meiner Seite mal waren, sondern kann auch gehen auf Warenkorbabbrecher oder kann das auch noch weiter segmentieren und sagen, das waren irgendwie Leute, die haben sich bei mir Laufschuhe angeguckt oder die haben sich halt eben vielleicht auch Schuhe für Männer angeguckt und Schuhe für Frauen angeguckt. Dann kann ich die nochmal viel, viel spezifischer auch bespielen nachher und ansprechen natürlich auch.
Erklär doch mal aus deiner Sicht den Unterschied zwischen Re-Engagement und Reactivation.
Genau, also ihr kennt das vielleicht alle, dass man so ein bisschen unterscheidet zwischen kalten Zielgruppen und warmen Zielgruppen, oder man sagt ja auch ganz oft auf Englisch einfach Cold Audience, Warm Audience, Hot Audience. Und das sind die unterschiedlichen Typen. Ja, also Re-Engagement sind Leute, die irgendwie mit mir interagiert haben und die beispielsweise auf meiner Seite waren, die aber vielleicht eben da mal die Produkte angeguckt haben, aber noch nicht gekauft haben oder ähnliches. Die kennen mich schon, das ist eine warme Audience, weil die einen Erstkontakt hat im Vergleich zu Prospecting, wo ich eine Cold Audience habe, weil die kennen mich noch gar nicht. Und die Hot Audience ist eben eine Audience, die möglicherweise schon mal bei mir gekauft hat. Ja, die Bestandskunden oder eben Nutzer, die mich kennen, die mir vertrauen, die regelmäßig bei mir kaufen. Und da spricht man dann häufig eben auch von Reactivation. Das kann auch eine Zielgruppe sein. Und auch da spricht man dann manchmal wieder von Cold Audiences im Bereich der Reactivation. Eine Zielgruppe, wo die Leute zwar grundsätzlich für mich bekannt sind, die sich aber schon seit, ich weiß nicht, einem Jahr nicht mehr im Shop eingeloggt haben. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch meine Kunden sind und sein wollen. Und die will ich halt eben reaktivieren. Dann kann ich natürlich auch da einen entsprechend kalten Nutzer wieder zu einem warmen Nutzer machen. Und das wäre auch wieder eine schöne Option, wo ich nicht nur pixelbasiert arbeiten kann, also cookiebasiert, sondern wo ich zum Beispiel auch mit einem Customer Match arbeiten kann. Das heißt, ich würde eben vielleicht aus meiner Kundendatenbank entsprechend mir die Kontaktdaten exportieren und kann die verschlüsselt wieder bei Meta oder auch bei anderen Plattformen, zum Beispiel LinkedIn oder auch Pinterest und Co., kann die wieder hochladen, um zu gucken, ist vielleicht unter dieser E-Mail-Adresse ein entsprechendes Profil registriert, sodass der Nutzer da dann eben zugeordnet werden kann. Da muss der noch nicht mal Cookies akzeptiert haben, sondern kann von mir dann eben auch darüber angesprochen und möglicherweise reaktiviert werden.
Ja, und bei den ganzen Optionen kann ich mir vorstellen, dass vor allem auch das Thema Botschaft eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, was können denn typischerweise Botschaften sein, wenn wir jetzt wieder von Retargeting-Kampagnen sprechen?
Ja, ich glaube, das kommt ganz oft zu kurz, weil sehr, sehr häufig Retargeting-Audiences alle mit der gleichen Botschaft angesprochen werden. Und da verschenkt man häufig auch so ein bisschen Potenzial. Weil derjenige, der vielleicht eben ja sich zum Beispiel ein Produkt angeguckt hat, aber aus welchen Gründen auch immer sich nicht zum Kauf entschieden hat und vielleicht noch nicht mal dazu das, was in den Warenkorb gepackt wird, vielleicht hat er irgendwelche Zweifel. Vielleicht kann ich Zweifel ausräumen, wenn ich jetzt nicht unbedingt vielleicht Laufschuhe verkaufe, sondern vielleicht, ich weiß nicht, Wandfarben, dann kann ich dem vielleicht ein Sample zukommen lassen. Oder so Samples und Produktproben gibt es ja eigentlich für relativ viele Sachen. Auch beispielsweise Kontaktlinsen, vielleicht braucht er einfach mal eine Probelinse oder ähnliches. Irgendwas zum Ausprobieren. Das ist immer so eine ganz gute Option zu sagen, hey, guck mal, du bist dir noch nicht sicher, weil du hast ja bei mir noch nicht gekauft. Vielleicht hast du irgendwie noch Zweifel, dann schicke ich dir jetzt einfach mal ein Sample und dann guckst du mal, wie das ist und ob dir das gefällt. Und vielleicht kannst du danach dann halt eben auch kaufen. Dann, wenn ich natürlich Leute habe, die vielleicht Warenkorbabbrecher sind, die hat ja irgendwas auch abgehalten. Vielleicht im Warenkorb sind die gescheitert an der Seite, wo es dann zu den Versandkosten ging. Dann habe ich vielleicht eine Aktion, wo ich mal kostenfreien Versand habe. Oder ich gebe denen mal einen Rabattcode eben mit kostenlosen Versand. Generell, Rabatte funktionieren immer gut. Ja, zu sagen, ha, okay, der hat bei mir nicht gekauft, vielleicht hat es irgendwie am Preis doch am Ende gehakt, dann versuche ich den zu incentivieren mit einem entsprechenden Rabatt. Andersrum kann es natürlich auch Leute geben, die vielleicht einfach gar nicht auf der Kategorieseite fündig geworden sind, vielleicht gar nicht auf die Produktseite gekommen sind. Ja, vielleicht hat denen dann einfach meine aktuelle Schuhauswahl nicht gefallen und denen kann ich natürlich vielleicht mal eine neue Kollektion präsentieren, dass die halt eben dann vielleicht eher ansprechend finden und entsprechend ja sich durchklicken zu den Produkten und die möglicherweise auch kaufen. Ich glaube, da ist es halt wirklich so, dass ich so ein bisschen mal gucken muss. Oder bei der Reactivation, wenn ich weiß, jemand kauft bei mir eigentlich immer einmal im Jahr einen neuen Laufschuh, ja, dann ist es vielleicht nach 11, 12 Monaten mal an der Zeit, dass ich dem entsprechend eine Anzeige wieder zuschicke oder zuführe und zeige, hey, du hast doch jetzt schon seit einem Jahr deinen Laufschuh, guck mal, das sind unsere neuen Modelle und deiner ist vielleicht inzwischen durchgelaufen, kauf doch mal wieder einen Laufschuh bei uns. Also ich glaube, man muss da halt echt so ein bisschen mal schauen, was ist das eigentlich für ein Nutzer, an welcher Stelle ist der auch vielleicht eben nicht mehr weitergekommen oder abgebrochen und was könnten so die Gründe sein und wie kann ich den jetzt vielleicht doch noch zu einem Kauf bewegen.
Ja, spannend. Jetzt haben wir viel über Retargeting gesprochen. Du hast eben ja schon mal ganz kurz erklärt, was Prospecting ist. Wie sieht es denn eigentlich da aus mit den Targeting-Optionen?
Genau, da gibt es eigentlich immer wenn man über Social Media spricht, so dieses klassische Broad-Targeting, Catch-All-Targeting, wo ich den Algorithmus selber machen und entscheiden lasse, wo ich also selber gar nicht so wirklich definiere. Oder ich kann auch natürlich ein Audience-Targeting machen. Und Retargeting ist im Grunde genommen auch eine Version von Audience-Targeting, weil ich ja sage, okay, das ist meine Zielgruppe, die waren bei mir schon mal auf der Seite oder das sind einfach meine Follower bei Instagram oder ähnliches. Es gibt aber natürlich noch mehr Optionen, ja, also im Social-Media-Bereich, da habe ich ja einfach viele, viele Informationen oder Meta weiß, welchen Seiten ich folge, was meine Interessen sind, ob ich jetzt vielleicht eher mit Posts interagiere, die zum Beispiel Sport betreffen oder Posts, die irgendwas mit, ich weiß nicht, Reisen zu tun haben. Das heißt, darüber ist ja mal schon relativ klar, was ist das eigentlich für eine Zielgruppe und was ist das für eine Audience auch. Das kann ich natürlich auch machen. Ja, gerade Leute, die vielleicht irgendwie Personas haben oder in einem bestimmten Bereich sind, wo sie wissen, genau das ist eigentlich meine Zielperson. Das macht die gerne in ihrer Freizeit, dafür interessiert die sich. Das kann man immer sehr, sehr gut auch über das Audience-Targeting natürlich auch nachbauen.
Und unterscheiden sich die Botschaften im Vergleich zum Retargeting?
Schon, weil ich eben so ein bisschen, wenn ich sehr breit reingehe, weil die Leute haben ja noch gar keine Ahnung von mir. Ja, die kennen mich nicht, die kennen meine Marke nicht, die wissen nicht, was ich anbiete. Die sind erstmal völlig ahnungslos. Das heißt, ich muss erstmal sagen, wer bin ich eigentlich? Was sind meine USPs? Ich kann vielleicht auch so eine Art Geschichte erzählen, gerade wenn es vielleicht nicht um ein Produkt geht, sondern um eine Dienstleistung, ja. Dann ist das häufig auch so eine kleine Story, dass es vielleicht ein Problem gibt und ich biete die Lösung dafür an. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal bei AdStrive bleiben, dann gibt es vielleicht jemanden, der hat eine Seite, aber da kommt nie ein Besucher vorbei. Ja, die Seite ist irgendwie tot, da passiert nichts. Dann kann natürlich die Lösung sein, dass man beispielsweise Werbung schaltet und solche ja, Herausforderungen oder Probleme darzustellen und die passende Lösung zu präsentieren, das ist natürlich immer was, was sehr, sehr gut funktioniert. Weil die Leute müssen halt erstmal wissen, wer bin ich eigentlich und was biete ich auch an, ganz klar. Genau. Aber es gibt noch mehr Optionen, ja, also was ja auch immer eine Rolle spielt, wenn ich noch gar niemanden kenne und ich glaube, das kennst du auch, wir vertrauen alle irgendwie Leuten, die uns was empfehlen, dann sind wir Testimonials eine total gute Idee. Ja, oder was man auch machen kann, weil wir kommen ja eigentlich auch aus dem Search-Bereich, ist, man hat ja vielleicht irgendwie mal für SEO, für SEA so eine Art Content-Strategie aufgebaut oder hat eben eine Keyword-Recherche gemacht und dann weiß ich vielleicht, was meine Zielgruppe brennend interessiert und kann entsprechend auch Ableitungen treffen und kann eben so ein bisschen Search-Driven Content-Produktion machen und sagen, ah ja, das sind so die Top-Themen innerhalb von meiner Zielgruppe, also nehme ich das auch in der Anzeige entsprechend auf.
Cool. Ja, und wie siehst du das Thema B2C versus B2B? Wir wissen, dass es dass Meta natürlich auch gerade für die ältere Zielgruppe passend ist. Findest du auch, dass das Meta aus B2B-Sicht eine spannende Plattform ist?
Kann es definitiv sein, haben wir auch schon bei vielen Kunden gesehen. Die Frage ist immer, wen würde ich ansprechen und wer ist eigentlich meine Zielgruppe, weil auch im B2B-Bereich ist es ja sehr, sehr divers. Ja, also es gibt sicherlich Zielgruppen, wenn ich den CEO in irgendeinem Top-Unternehmen, DAX-Konzern ansprechen will, dann ist es vielleicht eher LinkedIn.
Ja.
Wenn ich jetzt aber einen Friseursalon erreichen möchte oder halt eben vielleicht den kleinen Laden um die Ecke, die sind vielleicht gar nicht auf LinkedIn, weil das für die keine relevante Plattform ist. Das heißt, die kann ich oft sehr, sehr gut auch über Meta abholen. Also solche Zielgruppen sind definitiv auch auf Meta spannend, ja.
Ja, und was denkst du, wie man am einfachsten dass das abgrenzen kann, dass halt klar ist, dass auch meine Botschaften eher dann B2B-lastiger sind? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, ich glaube, wir beide kennen das ja auch sehr aus dem echten Leben oder am Kundenprojekt schon. Häufig ist es so, dass man im B2B-Bereich einfach die Anzeigen auch als Filter so ein bisschen nutzen muss, ne? Weil ich kann nie so ganz genau das umreißen. Bei LinkedIn schon eher natürlich, aber bei Meta, gerade bei Meta ist das vielleicht nicht so leicht. Und da ist es dann schon wichtig zu sagen in seiner Anzeige, zum Beispiel die Produkte, die ich anbiete, sind jetzt nur für Firmen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ich vielleicht Geschäftspost anbiete und nicht den Postversand für Privatpersonen, dann kann man natürlich sagen, Geschäftspost versenden oder Postversand für Firmen, Paketversand für Firmen. Da muss halt eben dieses für Firmen oder für Geschäftskunden auch sehr, sehr präsent sein, schon von der ersten Sekunde der Anzeige, wenn ich ein Video habe oder eben wirklich auch im Bild relativ präsent. Das darf dann nicht irgendwie unten stehen, wo es untergeht, sondern es muss dann auch idealerweise irgendwie hervorgehoben sein, dass die Leute das Bild sehen und sehen, aha, ich bin gemeint oder ich bin halt eben auch entsprechend nicht gemeint.
Ja, Jetzt haben wir ja so einen kleinen Sonderfall im B2B-Bereich, weil meistens ist ja die direkte Conversion, dass jemand zum Kunden wird, ist der Funnel ja halt einfach viel, viel länger. Ja. Und es dauert einfach viel länger, bis jemand konvertiert. Das heißt, wir müssen auch, was die Lead-Magneten angeht, ein bisschen anders rangehen, als im B2C-Bereich ist. Was sind denn aus deiner Sicht so die besten Lead-Magneten, um gerade im Prospecting an Kunden zu kommen oder halt eben an interessierte Unternehmen?
Ja, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Lead-Magnet ist, ne? Das können wir vielleicht noch kurz erklären. Ein Lead-Magnet ist im Grunde was ich rausgebe im Tausch gegen ein Lead, also gegen Kontaktdaten. Das kann sowas sein wie ein White Paper. Blade jetzt das White Paper runter, gib mir deine Kontaktdaten dafür. Es kann auch ein Webinar sein. Es kann irgendwie eine Infografik oder ein Poster sein. Das können alle möglichen Sachen sein. Im Softwarebereich ist es manchmal auch sowas wie eine Demo-Version, die ich mir runterlade. Kann viel sein, ja, also alle möglichen Downloadables und irgendwelche Geschichten, die ich halt einfach bekomme im Tausch für meine Kontaktdaten. Und da gibt es definitiv unterschiedliche Sachen. Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass es bestimmte Typen gibt, die sich eher auch für Reichweite eignen. Und manche Sachen eignen sich eher, wenn ich halt eine hohe Lead-Qualität haben muss. Also beispielsweise Poster oder Infografiken sind was viele Leute super spannend finden. Also wenn es mir darum geht, möglichst viele Leute erstmal zu erreichen, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was ich mir angucken würde. Aber bei so einem Poster ist es immer so, ein Poster lädt man sich eher runter oder so ein One-Pager, so eine Infografik, als jetzt das lange White Paper. Das heißt, wenn ich Lust habe, mich mit so einem White Paper zu beschäftigen, dann habe ich schon auch so ein ganz anderes Involvement. Und noch anders ist es natürlich, wenn ich vielleicht sogar ein Live-Webinar habe. Ja, also vielleicht so ein voraufgezeichnet, das ist auch nochmal ein bisschen anders. Aber wenn es ein Live-Webinar das ist, dann muss das für mich schon spannend sein, dass ich mich da wirklich registriere. Und das muss auch hochrelevant für mich sein. Das heißt, die Lead-Qualität und auch so dieses Involvement ist natürlich am höchsten bei sowas wie einem Live-Webinar und ist am geringsten bei sowas wie einem Poster oder halt eben so einer Infografik, die ich runterlade.
Und du hast das Thema Lead-Qualität angesprochen und du hast vollkommen recht, ja. Ich glaube, die Hemmschwelle ist am niedrigsten, wenn man sich ein Poster runterlädt. Ja. Und jemand, der sich ein Whitepaper runterlädt, der wird sich damit intensiver beschäftigen. Meines Erachtens ist es deswegen umso wichtiger, was passiert denn eigentlich mit den Kontakten und Leute, die sich dann ein Poster runtergeladen haben und man sich überlegt, wie kann ich die mit E-Mail-Marketing zum Beispiel bespielen, muss man die wahrscheinlich nochmal mit mehreren Kontaktpunkten anschreiben, als vielleicht mit einem White Paper der Fall ist, um die möglichst schnell zum Beispiel auch eine Demo reinzubekommen. Genau, und das, glaube ich, davon nicht unterschätzen. Und man muss als Unternehmen immer überlegen, wie kriege ich mit meinen Kampagnen einfach auch eine hohe Qualität an Leads, weil Masse ist gerade, finde ich, bei Meta kein Problem.
Ja.
Aber um die wirklich guten Leads zu erhalten, ist, glaube ich, dann letztendlich der Lead-Magnet sehr essentiell.
Auf jeden Fall. Und das sollte natürlich auch immer nah genug an meinem Produkt oder Service sein, ne? Wenn das was ist, was irgendwie nur entfernt relevant für meine Zielgruppe ist, aber was mit mir eigentlich gar nichts zu tun hat und mit meiner Dienstleistung. Wenn wir jetzt als AdStrive zum Beispiel ein Whitepaper machen über Nachhaltigkeit in Unternehmen, ja, dann laden das vielleicht Unternehmen runter, die für uns spannend sind. Aber mit Nachhaltigkeit haben wir vielleicht im Online-Marketing gar nicht so direkt was zu tun. Wenn es jetzt eher darum geht, wie mache ich meine Brand bekannter, dann ist das vielleicht schon spannender und ist halt viel näher an dem, was wir natürlich anbieten. Also ich glaube auch, da muss man halt echt immer gucken, was kann ich auch anbieten und was ist da auch relevant.
Alles klar. Danke, Lara, für deine Insights. Damit sind wir auch am Ende angekommen von der heutigen PPC Insights Folge zum Thema Targeting für Social Media Ads. Und wir freuen uns auf die nächste Folge und würden uns damit heute verabschieden.
Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Ciao.
Das waren die PPC Insights, der AdStrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.